The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 27. März.
Ich habe die Rede von Lars Klingbeil gestern mit einiger Sympathie gelesen. Ich konnte sie nicht hören, aber ich habe sie nachgelesen und ich bin vor allen Dingen dankbar dafür, dass er an keiner Stelle gesagt hat, was nicht geht.
Der Kanzler lobt den Vizekanzler. So viel Harmonie war selten in der Regierung. Hintergrund ist die Reformrede, die der SPD-Co-Chef gehalten hat. Mit markigen Ansagen hat er erklärt, wie er Deutschland auf Kurs bringen will.
Ich werde deswegen als Finanzminister eine Einkommensteuerreform vorlegen mit dem Ziel, dass 95% der Beschäftigten entlastet werden. Und zwar merklich entlastet werden mit mehreren hundert Euro im Jahr.
Wie geht es jetzt weiter und was sagt, abgesehen vom CDU-Kanzler, denn die eigene SPD zu den Ankündigungen? Jan Schröder, Ressortleiter Politik bei The Pioneer, hat recherchiert und ist uns zugeschaltet. Guten Morgen, Jan.
Hallo, Chelsea.
Jan, Lars Klingbeil hat eine Rede gehalten, die zumindest nach Reform klingen soll. Rentenalter hoch, Einkommensteuer runter. Und heute hat er ein Treffen mit den wichtigsten SPD-Größen. Mit wem trifft er sich da?
Also offiziell ist es eine Sondersitzung des SPD-Präsidiums. Eingeladen sind da knapp 40 Leute, also der geschäftsführende SPD-Fraktionsvorstand, alle Ministerpräsidenten der SPD und alle Bundesminister der SPD sowie 10 SPD-Oberbürgermeister. Außerdem sollen dann noch die Spitzenkandidaten der nächsten Landtagswahlen im Osten und in NRW kommen.
Versucht er da, sich Rückendeckung zu holen oder hat er die vielleicht schon längst?
Also in der Präsidiumssitzung der SPD Anfang der Woche hat Klingbeil einen ziemlich gewagten Move gemacht. Er hat nämlich indirekt seinen Rücktritt angeboten und die SPD-Linke hat da nicht zugegriffen. Das wäre der Moment gewesen. Damit stand dann wirklich auch fest, dass es keine Alternative zu Klingbeil gibt und die Personaldiskussion war eigentlich abgeräumt. Der Vizekanzler hat so ein Stück weit auch die Autorität zurückgewonnen, die er beim letzten Parteitag verloren hat. Also vielleicht erinnert man sich da auch noch an das schlechte Wahlergebnis. Klingbeil hat dann nur ein bisschen mehr als 60% gekommen, was wirklich grottenschlecht für einen SPD-Vorsitzenden ist.
Klingbeil bekommt Applaus aus der CDU für seine Reformvorschläge. Aber wie denkt man denn im linken Flügel der SPD rund um Bärbel Baas über diesen neuen Sound des Parteiko-Chefs?
Klingbeil hat die Rede eigenen Angaben zufolge über Wochen vorbereitet und die wichtigsten Player in der SPD und der SPD-Bundestagsfraktion waren vorab auch über die Kernbotschaften informiert. Also da wusste jeder, was auf ihn zukommt. Der linke Flügel der SPD murrt, aber eben auch nur ein bisschen. Da beschwert man sich über die CDU-Rhetorik des eigenen Parteichefs, findet aber die Inhalte in Ordnung. Bärbel Baas trägt den Kurs ausdrücklich mit, das höre ich jedenfalls so aus ihrem Umfeld.
Wie geht es jetzt weiter mit der konkreten Umsetzung? Wie ist jetzt der Weg von der Rede zur Tat und was sind potenzielle Hindernisse in der Koalition? Wie bewertest du das, Jan?
Ja, also in der Koalitionsspitze hat man vereinbart, dass nichts vom Tisch ist. CDU und SPD sind jeweils offen für Vorschläge, die sie vor Wochen, wenn nicht gar vor Tagen, noch kategorisch ausgeschlossen haben. Stichworte beispielsweise die Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf Seiten der Union und die Mehrwertsteuererhöhung auf Seiten der SPD. Also da gibt's jetzt eine Arbeitsgruppe im Kanzleramt. Da sitzen wirklich die Spitzen der Koalition zusammen und die arbeiten die Eckpunkte für so ein Reformgesamtpaket aus. Söder drückt ein bisschen aufs Tempo. Der will dann auch die ersten Gesetzentwürfe bis spätestens Pfingsten sehen. Merz und Klingbeil, die sind da ein bisschen zurückhaltender und wollen erst bis zur Sommerpause liefern.
Tja, und bis dahin kann noch viel passieren. Vielen Dank, Jan.
Gerne, Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Stefan Simon hat lange für die Deutsche Bank in New York gearbeitet und er erklärt, wie die US-Finanzbranche auf Donald Trump und dessen Außenpolitik blickt.
Ich habe nicht den Eindruck, dass hier Leute, wie man so schön auf Englisch sagt, set their hair on fire. Verfallen in Panik. Das sehe ich derzeit auch nicht.
Anne Schwedt hat neue Nachrichten von Henkel. Und wir blicken auf ein Dorf, das etwas Besonderes ermöglicht, nämlich eine analoge Kindheit. Wie schaut man in den USA an den Finanzmärkten auf den Irankrieg und die Außenpolitik des Präsidenten? Er selbst ist der Meinung, es läuft super, die Verhandlungen laufen, auch wenn das Mueller-Regime das nicht zugeben will. So Trump.
And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it, because they figure they'll be killed by their own people.
Stefan Simon war bis vor kurzem im Vorstand der Deutschen Bank. Er lebt in New York und ist bestens vernetzt an der Wall Street. Seine Einschätzung der Stimmung dort hören wir jetzt. Guten Morgen nach New York, Stefan Simon.
Guten Morgen, Chelsea Speaker.
Es ist nun fast ein Monat her, seit der Iran-Krieg begonnen hat und ein Ende ist noch immer nicht in Sicht. Herr Simon, Sie sitzen in New York. Wenn man dort gerade mit Menschen aus der Finanzbranche und aus der Wirtschaft spricht, was ist das für eine Stimmung? Ist es noch business as usual oder merkt man, dass da gerade etwas kippt?
Also zunächst einmal glaube ich nicht, dass man so schreiben kann, dass gerade etwas kippt, aber es ist eine beobachtende Stellung. Eine endgültige Einschätzung und Meinung hat sich noch nicht gebildet. Das ist nicht schwarz oder weiß. Und die verschiedenen Märkte, es gibt ja nicht den Markt, sondern verschiedene Märkte und verschiedene Spieler in den Märkten. Unterschiedliche Akteure schauen auf unterschiedliche Dinge. Ich sag mal, jeder, der irgendwo im Energie- und Ölsektor investiert ist oder in angrenzenden Industrien, schaut natürlich drauf, wie die Energiepreise sich entwickeln, wie der Ölsupply und Gassupply sich entwickelt. Die Equity-Märkte schauen eher auf die Frage, wird es eine Delle beim Wachstum geben? Und die Bond-Märkte schauen eher auf die Frage, wie sich das Zinsniveau entwickeln wird oder auch wie der US-Dollar sich im Vergleich zu anderen Währungen entwickeln wird. Also insofern noch keine abschließende Meinung, aber eine genaue Beobachtung der Situation und im Grunde die Frage, wird sich das relativ zeitnah, / kurzfristig alles wieder beruhigen im Mittleren Osten oder ist es ein längeres, vielleicht sogar ein Abenteuer, das sozusagen schwer vorhersehbar ist, wie das mittel- und langfristig dann sich entwickeln wird.
Ja, und Donald Trump spielt dabei natürlich auch eine große Rolle. Er reagiert oft auf die Börse. Der Ölpreis steigt. Er sagt, der Krieg sei bald vorbei. Die Märkte beruhigen sich dann wieder. Also wie schauen die Menschen in der Finanzwelt und natürlich in der Wirtschaft darauf, wie Trump und die Märkte zusammen agieren sozusagen?
Ich würde es mal so beschreiben, dass die Akteure aus der Finanzwelt diese Offenheit, will ich es mal nennen, des Präsidenten für wirtschaftliche Themen, für die Sorgen und Nöte der Märkte im Prinzip gut finden. Und zweitens ist auch gut finden, dass der Präsident und das Weiße Haus im Prinzip ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Wirtschaft hat. Es gibt regelmäßigen Austausch, wo auch der Präsident den Rat und die Meinung einholt von wichtigen, sage ich mal, Meinungsmachern an den Märkten. Jemand wie Steve Schwarzman, Larry Fink, Mark Rowan, Bill Ackman. Im Prinzip wird diskutiert von Wall Street und der Finanzwelt, dass der Präsident ein offenes Ohr hat und auch für Rat und Meinung im Prinzip offen ist. Und das wird in einem Gegensatz gesehen zu der Vorgängerregierung, da die Meinung vorherrsche, dass Biden und seine Regierung eher nicht offen war für Input und Gespräche mit der Wirtschaft, mit Wall Street und der Finanzwelt.
Dann haben wir noch über die aktuelle Entwicklung im Bereich Private Credit gesprochen. Private Credit bedeutet, dass Unternehmen, die Geld zum Wachsen brauchen, dafür nicht mehr zur Bank gehen, sondern sich an private Fonds oder Investoren wenden. Seit der Finanzkrise 2008 halten US-Banken sich damit zurück, Geld an kleine, risikoreiche Unternehmen zu verleihen, wegen diverser Regulierungen. Private Credit füllt diese Lücke. Etwas, was ich die Tage auch gelesen habe, bezieht sich natürlich auf ein anderes Thema, was aber damit verbunden ist, nämlich Private Credit war lange das große Versprechen und jetzt wollen plötzlich viele da raus. Und der Ex-PIMCO-Chef Mohammed El-Erian zieht Parallelen zur Zeit vor der Finanzkrise. Finden Sie das übertrieben oder gehen Sie da mit?
Also vielleicht bevor ich auf die Frage eingehe, ich glaube, das Stichwort Private Credit ist sehr wichtig, weil es auch nochmal die Perspektive zeigt, in der der Krieg im Iran steht. Themen wie, wie geht es mit Private Credit weiter? Welchen Einfluss hat die KI-Revolution auf verschiedene Industrien, beispielsweise die Softwareindustrie? Wie geht es mit der Reindustrialisierung der USA weiter? Wird es erfolgreich, wird es nicht erfolgreich? Solche Fragen sind nach wie vor hoch auf der Agenda. Und insofern ist jedenfalls mal hier in den USA es nicht so, dass jetzt der alleinige Fokus oder 80% des Fokus und der Energie auf die Frage verwendet wird, wie geht es im Irankrieg weiter. Das vielleicht sozusagen mal zur Einordnung. Insofern ist Ihre Frage, glaube ich, sehr berechtigt, nämlich wie geht es mit anderen Themen und Krisen weiter? Und beim Thema Private Credit eben die Frage, stehen wir vor einer Finanzkrise 2, weil wir jetzt keine Bankruns sehen, wo also Kunden versuchen, ihre Deposits aus einer Bank abzuziehen, wie in den Zeiten der Finanzkrise, sondern sehen wir Runs auf Creditfonds, wo Investoren versuchen, ihr Geld dort abzuziehen, sowohl institutionelle Investoren als auch High Net Worth Individuals, also sagen wir reiche Privatkunden, die in den letzten Jahren verstärkt von diesen Fonds als Investoren gewonnen wurden. Ich glaube, was man sehen kann, ist, dass in der Tat Investoren verstärkt Sorge haben und auch Liquidität abziehen aus diesen Vehikeln. Meine Einschätzung Stand heute wäre, dass das nicht eine ähnliche Situation auslöst wie die Finanzkrise. Aus verschiedenen Gründen, aber um es sozusagen einfach zu machen, diese Private Credit Fonds, und das sehen wir jetzt auch, haben die Möglichkeit, die Liquiditätsabflüsse viel stärker zu steuern und zu begrenzen, als das etwa eine Bank mit ihren Deposits tun kann und auch in der Finanzkrise tun konnte. Das heißt also, ich sehe derzeit nicht, dass es hier zu groß angelegten Runs kommt, die dann auch tatsächlich zu Liquiditätsabflüssen führen, die gefährlich werden könnten für den Bestand dieser Fonds. Und ein anderes wichtiges Argument ist, diese Fonds leben ja in höherem, viel höherem Maße als eine Bank von Eigenkapital. Das Geld, was die Investoren dort investieren, ist im Kern Eigenkapital und dann gibt es noch ein bisschen Leverage obendrauf. Aber das heißt, selbst wenn einige dieser Fonds ein Problem bekämen, wären die Auswirkungen ganz andere, als wir die in der vernetzten Bankenwelt in 2007, 8 und 9 gesehen haben.
Also wenn ich mich nicht irre, höre ich raus, dass Sie relativ gelassen auf die Entwicklung schauen momentan. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, alles stürzt ins Chaos, schauen Sie und vielleicht auch viele andere Menschen in der Finanzwirtschaft und im Unternehmertum ein bisschen gelassener darauf. Irre ich mich da?
Ja, ich weiß nicht, ob gelassen der richtige Ausdruck ist, aber um es mal sozusagen mit einer Gegenformulierung zu versuchen, ich habe nicht den Eindruck, dass hier Leute, wie man so schön auf Englisch sagt, set their hair on fire, verfallen in Panik. Das sehe ich derzeit auch nicht hier.
Ja, dann ganz herzlichen Dank für diese Analyse direkt aus New York heute Morgen. Danke, Stefan Simon.
Vielen Dank, Chelsea Speaker.
Wer an Leadership denkt, setzt das oft gleich mit Management. Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Das sagt Achim Feige, Executive Coach und Gründer von Vertical, der bald auf der Pioneer One ein Bootcamp gibt, wo sie lernen, wie man richtig führt.
Im Management geht es um die Optimierung von Ressourcen. Im Leadership, in der Führung, geht es um die Ausrichtung von Menschen in eine Richtung. Ich sage immer, Leadership bedeutet, Energie von A nach B klar auszurichten. Und das fällt natürlich im Epochenbruch den Managern und Unternehmern heute total schwer. Deswegen bieten wir im Bootcamp, was ja eben kein Seminar zum Mitschreiben ist, eine Erfahrung an, wo Sie in 2 Tagen Ihr Betriebssystem als Führungskraft resetten und upgraden können.
Achim bedient sich dabei aus Expertise aus dem Militär und dem Spitzensport. Erst sich selbst führen, um dann andere zu führen, so die Idee. Das alles lernen Sie beim Peak Performance Bootcamp am 19. und am 20. Mai. Alle Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Darüber hat meine Kollegin Carina Müssbauer, Chefkorrespondentin Politik bei The Pioneer, mit Boris Rhein gesprochen. Rhein ist CDU-Ministerpräsident in Hessen seit bald 4 Jahren. Dort regiert er mit der SPD. Für unseren neuen Hauptstadt-Podcast haben die beiden natürlich auch über die Reformrede von Lars Klingbeil gesprochen, aber nicht nur darüber. Wir hören mal rein.
Eine andere Rede, die diese Woche für, ich würde sagen, Turbulenzen gesorgt hat, ist die des Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier hat ganz klar den Angriff auf den Iran als völkerrechtswidrig bezeichnet und hat auch von der Regierung gefordert, sich da stärker von der Trump-Administration zu distanzieren.
Denn dieser Krieg ist nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig. Es gibt wenig Zweifel daran, dass jedenfalls die Begründung mit einem unmittelbar bevorstehenden Angriff auf die USA nicht trägt. Das scheint ja auch in Teilen der amerikanischen Dienste gegenwärtig zu sein.
Also mich hat die Rede befremdet, das muss ich offen sagen. Ich schätze Herrn Steinmeier persönlich sehr. Ich habe ihn auch gewählt in der Bundesversammlung. Aber es ist in einer Reihe mit sehr vielen außenpolitischen Fehleinschätzungen, genau was Sie sagen. Das ist Russland, das ist die Gratulation an das Mueller-Regime zum 40. Jahrestag und jetzt das. Und ich muss sagen, das Schlimmste, was eigentlich in dieser Rede stattgefunden hat, ist, dass der Bundespräsident kein Wort zu Israel gesagt hat. Kein Wort zu Hamas, kein Wort zu Hezbollah, kein Wort zu den Houthi. Und ich muss schon die Frage stellen, ist es denn mit dem Völkerrecht vereinbar, seit 47 Jahren Frauen zu steinigen? Ist es mit dem Völkerrecht vereinbar, Israel vernichten zu wollen? Nein, es ist mit dem Völkerrecht nicht vereinbar. Ich will diesen Krieg nicht rechtfertigen, der jetzt stattfindet, aber der internationale Drahtzieher für internationalen Terrorismus ist der Iran. Und deswegen ist er eine Bedrohung für uns alle, das müssen wir wissen.
Das ganze Interview mit Boris Rhein zur Rente, zu Klingbeil, zur Koalition hören Sie im aktuellen Hauptstadt-Podcast mit Carina Mössbauer und Jörg Thaddäus auf thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es Neuigkeiten vom Chemiegiganten Henkel. Anne Schwedt an der Wall Street hat die Hintergründe. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, Henkel hat eine klare Wachstumsansage gemacht. Der deutsche Chemie- und Konsumgüterkonzern übernimmt die US-Premium-Haarpflegemarke Olaplex für rund 1,4 Milliarden Dollar. Der Kaufpreis liegt bei 2,06 Dollar pro Aktie. Das ist ein Aufschlag von mehr als 50% auf den vorherigen Kurs. Die Olaplex-Aktie ist nach der Meldung entsprechend stark auch nach oben gesprungen. Für Henkel, zu dem ja auch Marken wie Got2b und Purex gehören, ist das ein strategischer Schritt, um im hochmargigen Premium-Haarpflegesegment deutlich präsenter zu werden und das Portfolio mit einer international bekannten Marke zu ergänzen. Für Olaplex selbst markiert der Deal auch das vorläufige Ende einer sehr schweren Börsenphase. Die Aktie hatte seit dem IPO in 2021 fast 95% an Wert verloren, belastet durch eine Klage wegen angeblichen Haarausfalls und verschärften Wettbewerb. Jetzt geht das Unternehmen in Henkel-Besitz über und kann sich als Teil eines größeren Konzerns auf eine Neupositionierung und internationale Expansion konzentrieren, Chelsea.
Und dann sag uns noch, wie der Ölpreis aktuell aussieht, Anne.
Ja, der Ölpreis gibt in der Nacht wieder etwas nach, weil die Signale aus dem Iran-Konflikt vorsichtig optimistischer werden. WTI notiert aktuell bei rund 93 Dollar je Barrel, Brent bei knapp 106 Dollar. Beide sind damit etwa 1,8-2% im Minus. Entsprechend sind auch die Aktienindizes vorbörslich im Plus. Auslöser ist eine Aussage von Donald Trump, dass Teheran in dieser Woche 10 Tanker durch die Straße von Hormuz gelassen habe. Eine Art Geschenk, sagt er, an die USA. Und dass er die Frist für mögliche Angriffe auf iranische Energieanlagen bis Anfang April verlängert hat. Das nimmt kurzfristig etwas Druck von der Angebotsseite, aber Analysten warnen, der Markt bleibt sehr volatil, weil seit Kriegsbeginn enorme Mengen an Öl und Treibstoffen nicht mehr durch die Meerenge gekommen sind und die Puffer langsam schwinden. Solange da keine dauerhafte Lösung da ist, bleibt der Ölpreis extrem nachrichtensensibel.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass Menschen im irischen Greystones gemeinsam den Kindern der Stadt eine analogere Kindheit bescheren wollen. In Irland haben Kinder, das zeigen Studien, oft schon mit 9 Jahren ein Smartphone. In Deutschland ist es laut einer Bitkom-Studie ab 10 Jahren. In Greystones, südlich von Dublin, mit rund 22.000 Einwohnern, haben Eltern und Lehrer festgestellt, dass der Smartphone-Konsum bei manchen Kindern zu Ängsten führt. Die Erwachsenen haben also entschieden, so kann es nicht weitergehen. Vor 3 Jahren wurde die Initiative It Takes a Village gestartet. Darin verpflichten sich Eltern und Lehrer, dass die Kinder der Stadt bis zum Start der Secondary School, da ist man ungefähr 12 Jahre alt, keine Smartphones bekommen. Rund 2/3 aller Eltern, so schreibt die New York Times, würden mitmachen. Damit falle auch der Gruppendruck unter den Kindern weg, weil die meisten eben einfach kein Handy haben. Und damit die Kinder sich nicht langweilen, werden Workshops und Events organisiert. Auch lokale Unternehmer unterstützen das Projekt mit Jugendcafés oder Kommunikation durch die lokalen Medien. Durch die smartphonefreie Zeit können sich Kinder wieder mehr auf andere Hobbys konzentrieren, so wie diese Schülerin, die glücklich ist, dass nicht alle an den Bildschirm kleben.
They can actually enjoy like their time in school and their childhood and all, and they're not glued to their phones.
Das Ergebnis? Lehrer berichten, dass die Kinder besser aufpassen und insgesamt aktiver im Unterricht sind. In der St. Patrick-Schule erzählt die Direktorin, sie sind wieder Kinder.
We are really trying to protect childhood.
Und das müssen wir beschützen.
We're trying to, you know, make sure that they do get these childhood years and that they aren't reduced down. And that's a real positive that we're seeing. And that's very hard to measure.
Die Gemeinschaft wächst enger zusammen. Kinder sind mehr draußen, entdecken neue Interessen. Und die große Frage ist natürlich, funktioniert das nur an diesem einen Ort oder wäre das auch ein Modell, das wir größer denken sollten? Ich würde sagen, ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Ich wünsche Ihnen jetzt einen nachdenklichen Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie hier meine Kollegin Aleph Doğan zur Weekend Edition. Same time, same place.